von der Agenturgründerin zur E-Commerce-Unternehmerin. Und zwar in einem, manche sagen, Haifischbecken. Es geht nämlich heute unter anderem um Nahrungsergänzungsmittel mit unserem Gast Sabine Justiz.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir sind lange weg von der Zeit, wo man einfach ein Produkt ins Internet einstellt oder in irgendein Shopsystem einstellt wie Amazon oder eBay und dann erwartet, dass sich das verkauft. Ne? Also das gibt's nicht mehr. Also das ist ein harter Kampf geworden. Man muss wirklich täglich sich das Ranking anschauen und muss täglich irgendetwas dafür tun. Was machen die anderen? Welche Keywords werden plötzlich gesucht oder plötzlich nicht mehr gesucht? Der Endverbraucher lässt sich so schnell durch irgendwelche Ereignisse beeinflussen, dass man das permanent im Auge behalten muss.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Unser Audioproducer Alex hat eben im Vorgespräch gesagt, wir senden hier aus dem Leben fürs Leben und heute führt uns das Leben vor die Tore von Hamburg nach Garstedt zu Sabine Justiz. Moin Sabine.
Guten Morgen Jan, ich grüße dich.
Wir sprechen heute über ein Thema, das, glaube ich, im E-Commerce im Allgemeinen, aber auf Amazon im Speziellen durchaus ein umkämpftes ist. Es geht nämlich um das Thema Nahrungsergänzungsmittel, in dem ihr unterwegs seid. Gib uns doch mal so einen ganz kurzen Pitch, damit wir verstehen, wer du bist. Was macht ihr?
Das mache ich gerne. Also, mein Name ist Sabine Justiz und ich führe das Unternehmen Neupet Ingredients mit der eigenen Marke Golden Peanut, die für den E-Commerce steht. Wir handeln damit verschiedene, ja, Nahrungsergänzungsmittel, sagtest du gerade, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Wir handeln mit allen möglichen Zutaten, die man für das gesunde Kochen und Backen benötigt, also um sich gesund zu ernähren.
Okay. Wenn man so ein bisschen vorher in die Recherche geht, was wir dann ja mal machen, um zu verstehen, mit wem darf ich mich da eigentlich unterhalten, dann fällt auf, dass dein Weg in so ein E-Commerce-Handelsgeschäft jetzt gar nicht so geradlinig war, weil du nämlich in der Vergangenheit mal was ganz anderes gemacht hast. Du warst quasi mal so ein bisschen in den Schuhen, in denen ich heute bin, nämlich im Agenturleben, nicht in der E-Commerce-Agentur, sondern eher in der Kreativagentur. Erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang, wo kommst du eigentlich her? Wie bist du in der Kreativagenturwelt gelandet und wie kam es dann später dazu, ins Handelsgeschäft einzusteigen?
Ja, gerne. Also ich habe mich als Kind immer schon sehr für kreative Tätigkeiten interessiert. Das war immer mein Steckenpferd. Also ich hatte natürlich in der Schule dann schon einen Kunstleistungskurs genommen und so weiter und habe dann nach meinem Abschluss des Abiturs mich erstmal dazu entschieden, ein Jahr in die USA zu gehen. Dort habe ich dann auch an der University of Berkeley in Berkeley Kurse belegt, die in die Kreativrichtung gehen, habe da auch eine Mappe vorbereitet und habe dann im Anschluss daran, als ich wieder nach Deutschland kam, mich beworben beim Art Center College of Design in der Schweiz. Das ist eine Niederlassung des Pasadena ansässigen Schulkonzeptes sozusagen für kreative Berufe. Und dort habe ich dann nach 1993, also oh Gott, ich bin schon etwas länger jung, fällt mir dabei gerade so auf, habe ich dann meinen Abschluss gemacht in Communication Design und Marketing. Da stand für mich natürlich definitiv fest, ich möchte irgendwas machen, was mit Kreativität zu tun hat. Das ist zu einer Zeit gewesen, wo noch kein Mensch über Internet nachgedacht hat. Das war einfach überhaupt nicht existent. Damals gab es wohl die ersten Versuche mit AOL, America Online. Sie haben Post, wer sich da vielleicht noch dran erinnert. Tja, das war die Zeit. Also das sind da Dinge, die natürlich heute Startups irgendwie gar nicht mehr nachvollziehen können. Das sind die alten Leute, die das machen. Aber wir waren trotzdem auch super kreativ und haben tolle Sachen geleistet, denke ich mal. Deswegen haben wir durchaus eine Daseinsberechtigung heute. Ja, ich bin dann am Art Center gewesen und habe dort studiert. Im Anschluss daran habe ich überlegt, wo soll es hingehen und bin dann tatsächlich in Hamburg gelandet, was dann auch ziemlich schnell meine Wunschheimat geworden ist. Ich habe mich sehr wohlgefühlt im Norden und habe dann ja auf ein paar kleineren Umwegen dann eine Kreativagentur selbst gegründet. Es war vielleicht ein bisschen dumm damals von mir, weil ich war ja nicht aus Hamburg. Also ich kannte eigentlich niemanden. Ich war ganz am Anfang und trotzdem habe ich diesen Weg gewählt und heute bin ich auch froh drüber. Also es war steinig, aber ich habe es geschafft, da also eine vernünftige Kreativagentur aufzubauen. Hatte dann auch eine Partnerin an der Seite, mit der ich das 13 Jahre lang zusammen gemacht habe. Wir haben verschiedenste Kunden betreut in der Reisebranche, in der Technikbranche und sind dann eben so langsam auch an das Internet quasi herangewachsen. Das war die Zeit, wo das gerade angefangen hat. Man hat dann mit den ersten PDFs gearbeitet und so weiter. Also waren dann schon quasi in der ersten Stunde mit dabei, sodass wir dann diese ganze Richtung in den E-Commerce hinein schon hautnah miterlebt haben. So, und nach den 13 Jahren habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da ist etwas die Luft raus. Ich möchte mich ein bisschen mehr auch auf die neueren Medien konzentrieren. Haben wir die Agentur verkauft und ich bin dann erstmal für eine quasi Auszeit komplett in die Pferdezucht eingestiegen. Das hatte ich als Hobby vorher nebenbei quasi gemacht. Hab's dann hauptberuflich für eine Zeit lang gemacht, also Pferde gezüchtet, als DOSB-Trainerin gearbeitet, Pferde ausgebildet und habe mich natürlich zwangsläufig dann auch mit der Ernährung der Tiere sehr eingehend beschäftigt. Also dass dann die Idee entstanden ist, man könnte vielleicht eine Produktlinie herausbringen, die für die gesunde Ernährung der Tiere eben steht, gerade unter Leistungsanforderungen im Sport oder eben auch in der Zucht. Ja, und so ist eigentlich die Idee zu Golden Peanut entstanden. Der Name kommt tatsächlich auch von den Pferden. Das ist also eine Kombination aus den Namen unserer ersten Zuchtstute und des ersten Zuchthengstes, den sie dann geboren hat. Also eine Namenskombination, so kam dann Golden Peanut daraus hervor. Unser Betrieb hieß im Prinzip dann Golden Peanut und so hieß dann auch die erste Produktlinie, die wir mit Flohsamenschalen aufgebaut haben. Flohsamenschalen waren dann sozusagen das zentrale Produkt eigentlich, mit dem diese ganze Geschäftsidee, was wir heute auch ausmachen, begonnen hat. Und so hat sich der Name natürlich dann einfach weiter fortgeführt, auch als wir dann später entschieden haben, wir möchten definitiv auch Produkte für Menschen mit reinnehmen. Das ging sogar relativ schnell. Wir haben zuerst einmal bei uns vom Hof weg ein bisschen verkauft an Produkten für Reitschülerinnen von mir oder auch für unsere eigenen Pferde natürlich. Also das war mir auch ganz wichtig, dass wir die Produkte auch selber gut finden und dass wir die auch selbst verwenden und dahinter stehen. Und mein Mann arbeitete zu der Zeit schon viele Jahre im Betrieb meines Vaters, ein Importunternehmen. Das ist eben heute die Neupert Ingredients, damals noch unter einem anderen Namen geführt und er hatte natürlich den Zugang zu den Rohstoffen, die wir verarbeiten wollten und auch konnten und auch das ganze Know-how darüber. Es geht da halt um den Import von Rohstoffen aus aller Welt, die eben in der Lebensmittelindustrie oder auch Futtermittelindustrie eingesetzt werden und ja, warum die nicht auch nehmen in einer kleineren Menge und die eben verarbeiten direkt für den Endverbraucher. Also vorbei an den ganz, ganz großen Firmen, die ja für den Endverbraucher erst dann zugänglich sind, sozusagen, wenn es schon Endprodukte sind. Ja, so ist eigentlich das Ganze eigentlich entstanden.
Okay, also ich habe jetzt verstanden, du hattest quasi schon einen familiären Unternehmer-Background, weil es eben ein Handelsunternehmen gab. Das hat dich so ein bisschen in die Kreativbranche gebracht und da eben in eine Unternehmerrolle und nicht angestellt, weil du es vielleicht ja zu Hause schon so mitbekommen hast. Und dann ist aus dem Hobby Pferdezucht eigentlich das erste Handelsprodukt geworden. Also du hast so ein bisschen den Familien-Background und das eigene Interesse Pferde zusammengebracht mit Pferdefutter. Und so ein bisschen hast du es ja gerade ganz gut beschrieben, vielleicht ohne es aktiv zu wissen, aber ein D2C-Geschäft aufgebaut. Und der erste Kanal war dann bei euch auf dem Hof. Wie ist denn daraus dann ein E-Commerce-Geschäft geworden? Oder ist aus diesem Bereich Pferdefutter und Pferdenahrung, war das damals schon E-Commerce-Geschäft?
Das sollte natürlich sofort E-Commerce-Geschäft werden, aber da ich auch quasi mit 0,0 Kapital angefangen habe, war es jetzt nicht möglich, irgendwie zu dieser Zeit, das war 2009 oder 2008 eigentlich, da war es nicht möglich, schon zu günstigen Preisen ein richtig geeignetes Shopsystem zu finden, was man hätte bezahlen können. Deswegen haben wir tatsächlich einen Online-Shop selber gebaut. Also wirklich jede einzelne Seite, jeder Schritt im Warenkorb war ein Photoshop-Dokument, was ich persönlich gebastelt habe sozusagen, und das jemand aus der Familie, der Programmiertätigkeiten machte, dass der das dann umgesetzt hat, ne, zu einem Shopsystem. Und das hat natürlich ziemlich lange gedauert. Und um die Zeit zu überbrücken, habe ich in der Zeit eben gesagt, gut, ich verkaufe erstmal die Produkte vom Hof weg. Es war nicht wirklich erfolgreich, weil wir wohnen auch echt auf dem Dorf und hier gibt es keine Laufkundschaften. Also es war wirklich nur so eine, es war eine Liebhaberei genau genommen. Aber es war der erste Schritt eben dahin, dass man sich mit diesen Produkten wirklich intensiv beschäftigt und guckt, wie vermarktet man die und so weiter. Und parallel war eigentlich angesagt, jede Nacht bis in die Puppen morgens an diesem Shop zu arbeiten. In der Zeit habe ich dann parallel auch noch einen eBay-Shop aufgemacht, denn das ist ja relativ einfach gewesen zu der Zeit, und habe dann die ersten Produkte einfach bei eBay einfach eingestellt und geguckt, mal schauen, ob sich das alles irgendwie gut entwickelt. Wie gesagt, das war ja der totale Anfang auch von E-Commerce. Also damals gab es auch niemanden, der solche Produkte in irgendeiner Form online verkauft hat. Also das war völlig neu. Wir haben angefangen, dann mal Flohsamenschalen einzustellen. Und gesagt, gut, nimm mal 5 Kilo Eimer, das müsste so die man gut verwenden kann im Stall, machen wir das. Und dann kam tatsächlich ein Auftrag rein über eBay. Ich sage, jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir auch die Ware kriegen. Ich natürlich mit Unternehmergeist wollte jetzt nicht erst die Ware da stehen haben und dann einen Kunden suchen, sondern habe es umgekehrt gemacht, da musste ich Gas geben. Ja, ich bin dann mit meinem Privat-PKW in den Freihafen von Hamburg gefahren und habe mich da im offenen Zolllager zwischen den großen LKWs durchgeschlagen, habe einen Sack Flohsamenschalen da gekauft, den nach Hause geschleppt, umgefüllt in die Eimer, die wir dann schon besorgt hatten, und Etikett draufgeklebt und hab's verschickt. Das war der Anfang. Und danach ging es dann eben weiter. Man musste ein Versandunternehmen erstmal finden, was so eine Start-up-Geschäftsidee überhaupt mitmacht. Also das war alles total neu für alle. Waren schon ganz schöne Hürden, aber wir haben es hingekriegt. Und etwa im Mai 2010 war dann der eigene Online-Shop fertig, und dann haben wir mit dem halt durchgestartet und haben jede Menge Produkte dort eingestellt. Wir hatten natürlich noch nicht viele eigene, ne? Wir hatten ein paar eigene Rohstoffe, die wir dann umgefüllt haben, hauptsächlich Flohsamen, aber lange natürlich nicht das, was wir jetzt heute im Sortiment haben.
Wie sieht denn euer Sortiment heute aus? Wie viel ist davon noch Tierfutter und wie viel ist mittlerweile Nahrungsergänzungsmittel und andere Zutaten, die dann eben nicht für Tiere, sondern für Menschen gedacht sind?
Ja, das hat sich natürlich total verändert. Bei der Tierfutterbranche ist ja auch nicht so, dass wir jetzt normale Müslis oder sowas verkaufen, sondern es geht immer um Spezialfutter, um irgendwelches Ergänzungsfutter, was eine besondere Wirkung, einen besonderen Mehrwert eben bieten soll. Das heißt, das ist ja relativ begrenzt, ne? Vor allem, man darf auch nicht wahnsinnig viel sagen durch die verschiedenen Regularien, die es gibt von den Ämtern und von der EU. Deswegen ist es eine kleine Range, die wir auch heute immer noch haben. Die ist aber so ein bisschen an eine separate Stelle gerückt, kann man sagen. Unser Shop ist heute auch so aufgebaut, dass wir verschiedenste Kategorien haben von Produkten, die für den Menschen eben sind, also sei es eben die Nahrungsergänzungsmittel oder die Backzutaten, alles Mögliche im Bereich der Zuckeraustauschstoffe. Also im Prinzip ein Vollsortiment an Produkten, die man benötigt, wenn man sich gesund ernähren möchte. Und das richtet sich schon zu, ich würde mal sagen, 98% an den Menschen, und 2% sind dann eben noch für die Tiere da. Vielleicht sollte man dazu auch noch mal erwähnen, die Produkte, die wir importieren, haben generell immer Lebensmittelqualität, sodass man daraus natürlich auch Futtermittel herstellen kann. Denn wenn man bedenkt, in einem Land wie Indien oder China, wenn ich dort etwas bestelle und sage, ich möchte Tierfutterqualität, dann bekomme ich Müll. Also da bekomme ich tatsächlich einen Sack voller Abfall geschickt oder Sand oder wie auch immer, weil in solchen Ländern gelten die Vorschriften nicht so wie bei uns hier in Deutschland oder in der EU. gelten für Tierfutter ja fast noch höhere Beschränkungen und auch höhere Anforderungen als für den Lebensmittelbereich, da ja auch die Tiere, die wir füttern, oft dann in die Lebensmittelkette hinterher noch weiterhin kommen. Das heißt, es fällt ja wieder auf den Menschen zurück. Insofern ist die Anforderung hier sehr hoch. Wir haben uns deswegen darauf konzentriert, eigentlich nur Lebensmittelqualitäten einzukaufen, also zu importieren oder eben zu besorgen am Markt und daraus dann entsprechend Produkte herzustellen, die eventuell sogar für beide in Ordnung sind, also für Mensch und für Tier.
Jetzt kommst du ja ursprünglich aus der Kreativbranche und hast dich sicherlich viel mit Marken beschäftigt. Mir ist das sofort aufgefallen, als ich bei euch im Webshop war, dass eben unter einer Marke Golden Peanut dann Produkte für Menschen und Tiere vertrieben werden. Das wirkt jetzt ja erstmal überraschend und ungewöhnlich, weil man normalerweise eher sieht, dass es dann eigene Marken gibt für ja, unterschiedliche Zielgruppen oder unterschiedliche Verwendungszwecke. Was ist die Idee dahinter, dass ihr das unter einer Marke laufen lasst?
Na, die Idee ist einfach, dass es ja ein eigenes Unternehmen war. Die Golden Peanuts wurde ja dann irgendwann eine GmbH und hat im Prinzip diese Umfüllungen gemacht und hat den E-Commerce gemacht. Und wir haben in 2021 dann die Firma meines Vaters, in der mein Mann ja auch da noch gearbeitet hatte, haben wir dann in 2014 haben wir diese Firma mit übernommen und haben zwei Firmen parallel geführt. Also mein Mann hat mich auch unterstützt natürlich bei der Golden Peanut, aber ich bin dann auch voll schon eingestiegen in die Neupet Ingredients, eben in dieses Handelsunternehmen. Das ist schon eine Herausforderung, ne? Zwei Unternehmen parallel zu führen. Ich habe daneben auch noch eine kleine Tochter. Was heißt auch noch eine kleine Tochter? Die habe ich natürlich gerne und das ist alles gut. Aber der Arbeitsaufwand war halt einfach so groß, dass wir uns dann entschieden haben, in 2021 die beiden Firmen einfach zusammenzuführen, zu fusionieren. Und dabei ist dann Golden Peanut quasi als Firma ja verschwunden. Aber da ist auch Marke eingetragen. Tragende Marke ist auch bekannte Marke inzwischen in vielen Bereichen, wollten wir die natürlich nicht aufgeben und haben sie sozusagen als Marke eben für unseren Shop oder für unseren E-Commerce sozusagen weitergeführt, so dass wir jetzt auch nicht nur die Marke Golden Peanut haben, wir haben noch sehr viele Untermarken inzwischen. Aber wenn man bei uns in den Shop reinschaut, dann guckt man ja nicht auf das Unternehmen Neupet Ingredients. Das ist auch keine Marke in dem Sinne, sondern das ist ja quasi ein Unternehmen, was an die Großindustrie nur liefert. Aber die Golden Peanut steht dann für die Produkte, die der Endverbraucher bei uns bekommen kann. Ist also für den Kunden, den wir ansprechen, das Relevantere.
Verstanden. Wie groß ist denn mittlerweile euer Sortiment an Produkten für den Endverbraucher, also für Nicht-Tiere? Und wie ist so dieser Switch dann vonstatten gegangen, dass aus einem Bereich, der jetzt so sehr stark auch aus deinem Hobby kam, ihr immer gesagt habt, nee, wir wollen jetzt tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel für Menschen anbieten? Also was war die unternehmerische Idee dahinter und wie seid ihr diese Schritte da angegangen?
Also es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Also mit Tieren ist nicht so wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Das habe ich auch selber schon gemerkt, als ich Pferde gezüchtet habe. Da war ich nicht so gut wie sonst im Verkaufen. Denn ja, wie das ist, die tierlieben Menschen, die haben meistens ganz leere Taschen, ne, weil sie alles Mögliche für ihre Tiere eben tun müssen und dann wenig Geld haben, um irgendwelche Extras noch zu kaufen. Das ist halt einfach so. Und es ist auch garantiert, wenn man Pferde hat, kann ich jedem auch heute nur raten, das ist die beste Möglichkeit, um wirklich mit leeren Händen auszugehen. Also insofern war es einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit, dass wir gesagt haben, wir müssen das Sortiment erweitern. Wir können damit, kann ich nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten. Das muss schon mehr werden, das muss größer werden. Und so haben wir natürlich relativ schnell gesagt, komm, lass uns das Sortiment erweitern auf Produkte, erstmal auch für Hunde und für Katzen. Und dann haben wir gesagt, nein, auf jeden Fall auch für Menschen. Und das Know-how ist ja da, dadurch, dass wir die Firma Neupet Ingredients haben. über den gesamten Import, die Lieferkette und so weiter. Das ist also ein Unternehmen, was 1920 gegründet wurde und von der ersten Stunde an halt mit auch schwierigen Zutaten und Ingredients eben gehandelt hat. Wir fahren in die Ursprungsländer und auditieren dort alles. Wir haben ein riesiges Qualitätsmanagementsystem. Also da lag es schon nahe zu sagen, warum nicht das auch eben dem Endverbraucher zugänglich machen. Und es ging dann relativ schnell. Und wir haben heute, muss ich sagen, etwa 200 Produkte in unserem Shop. Nach oben natürlich alles noch offen. Gerade in der letzten Zeit, in den letzten Jahren haben wir auch gesehen, da sind sehr viele Nachahmer, möchte ich sie vielleicht nicht unbedingt nennen, also sehr viele Start-ups oder Firmen auch aus dem Boden geschossen, die ganz ähnliche Sachen machen wie wir. Die haben wir teilweise sogar selber herangezüchtet, wenn man so will, weil ja ganz viele Online-Shops oder eben Kleingewerbetreibende auch bei uns kaufen, ne, beim großen Importeur, um dann eben weiter zu verarbeiten, ihre eigenen Brands drauf zu machen und das eben im E-Commerce weiter zu vertreiben, sodass da halt ein sehr, sehr großer Wettbewerb entstanden ist, der unheimlich preisgeprägt ist auch. Und das hat uns dann dazu veranlasst zu sagen, also wir müssen nicht nur das Sortiment immer mehr erweitern um Trendprodukte, die interessant sind, sondern einfach auch um individuelle Produkte, also in Produkte, die nicht jeder einfach so nachmachen kann und wo es dann nicht nur um den Preis geht. Und so sind wir jetzt eigentlich auf einem Weg, wo wir sehr, sehr viele Mischungen machen, wo wir sehr viele Produkte wirklich konzipieren und entwickeln, die einen Mehrwert bieten sollen und die das auch definitiv tun und bieten so im Prinzip dann das gesamte Full-Service-Paket eigentlich ab. Ne? Vom Sourcing der Rohstoffe über den Import und das ganze Qualitätsmanagement eben bis hin zum Entwickeln von neuen Food-Konzepten, dem Abfüllen bei uns im Betrieb und dann in Verkehr bringen.
Das ist, glaube ich, etwas, wenn ich das so von außen wahrnehme, was euch schon dann von vielen Wettbewerbern unterscheidet, die es so auf den großen Marktplätzen gibt, weil da habe ich schon das Gefühl, gibt es viele Firmen, die irgendwo mit Lohnabfüllern in Osteuropa sich irgendwelche Pulver und Proteine und was es alles so gibt, zusammenmischen lassen, deren Wertschöpfung aber vor allem dann eher in der Marke und sehr gutem Beherrschen so der Marktplatzlogiken besteht, aber weniger jetzt in der wirklich tiefen Produktqualität. Das ist dann schon so eure Differenzierung.
Exakt, das ist genau das, wo wir uns eben abheben. Es gibt auch sehr, sehr wenige, oder ich kenne eigentlich ehrlich gesagt in unserer Branche gar keinen, der ein so breites Spektrum überhaupt anbieten kann. Das hat uns natürlich die Neupet Ingredients ermöglicht, ne, mit dem langen Know-how, was dort vorhanden ist und den vielen, vielen sehr, sehr guten Lieferantenkontakten. Wir haben halt für die Golden Peanut eine eigene Produktion aufgebaut und die ist mittlerweile mit mehr als 20 Personen besetzt, wo wir mischen, wo wir umfüllen, wo wir auch Produktentwicklungen wirklich vornehmen, was dann auch mit der entsprechenden Analytik ist und so weiter. Also wir haben uns entwickelt in eine Richtung, wo wir eben auch nicht der Lohnhersteller sind für andere, sondern wir sind der Lohnhersteller für uns selbst. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, weil wir die gesamte Kette an Tätigkeiten abbilden können auf ganz, ganz kurzen Wegen. Ne, wir sind nicht darauf angewiesen, dass irgendein Lohnhersteller jetzt noch irgendwelche Produkte beistellen muss und die sind jetzt nicht lieferbar und so weiter. Wir haben das alles selbst in der Hand. Es ist auch unheimlich viel natürlich. Ne? Es ist sehr, sehr viel, was auch da organisatorisch zu leisten ist und mit internen Absprachen und so weiter. Also es ist kein Spaziergang. Aber es ist natürlich trotzdem gut, dass wir sozusagen die Hand auf allem haben und das ja komplett selbst alles organisieren können. Da ist inzwischen sogar ein Mischbetrieb noch dazugekommen, den wir dazugekauft haben, mit dem wir natürlich jetzt auch die Produktentwicklungen, die wir im Moment in der Pipeline haben, auch sehr, sehr gut vorantreiben können.
Wie sieht denn euer Vertriebssetup heute aus? Ist das immer noch rein D2C? Und wenn ja, welches sind so für euch die relevantesten E-Commerce-Kanäle? Eigener Shop, Amazon, andere Kanäle? Oder gibt es mittlerweile auch einen Offline-Vertrieb?
Ein Offline-Vertrieb in dem Sinne gibt es ja für die Neupet Ingredients. Also wenn wir jetzt erstmal über das gesamte Unternehmen sprechen, sind ungefähr 90% sind Importgeschäfte und der klassische Handel sozusagen an die Industrie. 10% sind der Bereich Golden Peanut. Und im Bereich Golden Peanut ist für uns inzwischen, was wahrscheinlich nicht überrascht, der wichtigste Kanal Amazon, da man daran ja auch einfach nicht vorbeikommt. Also wir haben in 2011, glaube ich, haben wir angefangen mit Amazon. Und zwar eigentlich gleich von Anfang an so, dass das die stärkste Relevanz einfach hatte. Ne? Es ist einfach, ich glaube, dass das geht jedem so. Ne? Das lässt sich dann dahinstellen, ob das gut oder schlecht ist. Viele Dinge sind bei Amazon auch ganz wunderbar und wir sind froh, dass wir es haben, aber man wird auch eingeschränkt. Also Amazon ist schon das, wonach man das Geschäftsmodell tatsächlich ausrichten muss, wenn man irgendwie eine Chance haben will im E-Commerce. Ein kleiner Anteil ist eben noch eBay und ein kleiner Anteil ist unser eigener Shop. Wir sind aber im Moment auf dem Wege dahin, unsere Produkte, die weggehen von den Monoprodukten, wirklich auch im Handel zu vermarkten. Also da sind jetzt erste Unternehmungen, haben da jetzt stattgefunden mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Das ist ein Projekt, das ist wahrscheinlich nicht von heute auf morgen umgesetzt, aber man wird hoffentlich unsere Produktideen in den nächsten Jahren auch vermehrt dann im Handel sehen.
Aber Amazon als wichtigster Kanal und gleichzeitig als ein Kanal, der ja doch relativ kompetitiv ist, weil es eben so verhältnismäßig einfach ist, da mit Produkten aus eurer Kategorie präsent zu sein, weil man sie sich super white labeln, irgendwo Lohn abfüllen lassen kann. Wenn ihr euch jetzt so stark unterscheidet über besonders hohe Qualität und die Art, wie ihr Produkte einkauft, selber weiterverarbeitet, wie gut gelingt es euch denn und wie setzt ihr das um, diese Premium-Qualität auch zu kommunizieren? Und wie gut hast du eigentlich das Gefühl, dass Amazon euch alles bietet, was ihr dafür braucht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir versuchen das natürlich auch mit Hilfe von Amazon immer zu machen, aber da gibt es tatsächlich mehrere Herausforderungen, die gar nicht so einfach zu wuppen sind. Die erste ist, dass wir ja schon sehr, sehr früh angefangen haben mit Amazon und sich in der Zwischenzeit sehr viele Dinge verändert haben, gerade in dieser Kategorie, in der wir unterwegs sind. Es gab zum Beispiel am Anfang, als wir begonnen haben, noch überhaupt nicht die Kategorie Lebensmittel. Da gab es dann nur Drogerie und Körperpflege. Deswegen sind wahnsinnig viele unserer Produkte in dieser Kategorie drin. Dann haben sich Attribute und viele technische Dinge unheimlich verändert. Und Amazon arbeitet ja, wie wir alle wissen, mit sehr viel KI, mit sehr vielen Algorithmen, die irgendwo dahinter stehen, die man auch nicht unbedingt so verstehen kann. Und da passiert es sehr häufig, dass plötzlich Amazon sich irgendwelche Daten rauszieht, die mal in 2011 irgendwo hinterlegt waren, die aber heute nicht mehr relevant sind. Also wir haben schon ganz schöne Schwierigkeiten, die Vermarktung so zu machen, wie wir es gerne hätten. Auch Amazon schlägt immer wieder vor, ne, schreib doch dies und schreib doch das und ne, dann wirst du besser gefunden. Aber es dürfen wir eben alles nicht. Ne? Wir sind ja den ganzen Verordnungen unterlegen und wir haben auch mindestens einmal im Monat das Wettamt bei uns und die Lebensmittelüberwachung und die prüfen alles und nehmen Proben und was weiß ich und wir kriegen Abmahnungen rein, weil Amazon sich jetzt überlegt hat, der Algorithmus wird jetzt so und so gemacht, dass man plötzlich ein Attribut da stehen hat, da steht dann drin, gut für den Darm oder Darmgesundheit oder sowas. Das ist gleich ein Abmahngrund, sodass wir also wirklich da zu kämpfen haben. Also Marketing zu machen, dass man wirklich gut gesehen wird, gefunden wird und dann auf der legalen Linie zu bleiben, ist bei Amazon extrem schwierig. Das muss ich tatsächlich sagen. Deswegen haben wir inzwischen zwei Leute bei uns sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als die Produkte bei Amazon durchzugehen, Fälle zu eröffnen, mit dem Support zu sprechen. Das ist schon nicht so ganz einfach. Also, okay. Ja.
Aber es gelingt euch trotzdem jetzt einfach, also eure Qualität zu kommunizieren und euch da schon auch abzuheben.
Ja, wir versuchen das natürlich. Ne? Also man kann das schreiben, was man eben schreiben kann oder was man eben schreiben darf. Die Produkte haben die und die Eigenschaften. Wir dürfen keine gesundheitsbezogenen Aussagen machen. Deswegen Qualität hin oder her. Ja, wir haben mal irgendwann angefangen. Wir waren die Ersten, die die Flohsamen im Internet in verschiedenen Qualitäten angeboten haben. Früher gab es einfach nur Flohsamenschalen. Das waren so die Ersten, die auf den Markt gekommen sind. Wir haben dann unterschieden. Wir haben gesagt, es gibt die Flohsamenschalen mit 95% Reinheit und es gibt dann die Premium-Flohsamenschalen mit 99% Reinheit. Wenn ich heute auf Amazon sämtliche Lebensmittel angucke, da ist jedes Produkt heißt jetzt Premium. Also wir waren tatsächlich die, die mit diesem Begriff angefangen haben. Da wird es dann auch immer wieder welche geben, die sagen dann, das ist jetzt das Produkt der Superlative und das ist Ultra und das ist noch höher. Das kennt man ja aus der Werbebranche. Das sind quasi Floskeln, die sagen nicht viel aus. Letztendlich glaube ich, dass die Qualität am besten damit rüberkommt, was man für Bewertungen von Kunden bekommt. Das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Und da muss ich sagen, haben wir die ganzen Jahre eigentlich sehr gute Pionierarbeit auch geleistet. Also unsere Produkte sind gut und das kriegen wir auch von unseren Kunden so mitgeteilt. Natürlich gibt es immer mal wieder irgendwelche, die mit irgendwas unzufrieden sind, aber wir haben eine sehr, sehr, sehr niedrige Reklamationsrate, sogar bei Amazon, sodass wir, glaube ich, da schon das Richtige tun. Aber irgendwas zu behaupten in Richtung Qualität, was man nicht wirklich belegen kann, ist ja auch nicht möglich.
Ja, in einem Segment, das so wettbewerbsintensiv ist wie eures, wird wahrscheinlich auch Paid Media, also Amazon Advertising, eine relevante Rolle spielen, weil ja. Nur organische Sichtbarkeit wahrscheinlich nicht ausreichend ist für euer Geschäft.
Gar keine Chance, nein. Also wir
haben alle Formate.
Kampagnen. Ja, wir bespielen eigentlich alles, was so geht. Also wo wir jetzt noch nicht so weit sind, ist mit Videos zum Beispiel, ne? Weil es ist eine Riesenstruktur, die sich bei uns inzwischen gebildet hat, sodass wir leider nicht mehr so schnell hinterherkommen mit so kreativen neuen Ideen, wie das dann so ein Start-up vielleicht machen kann. Wir sind eben überall schon auf dem Radar. Ne? Deswegen haben wir sehr, sehr viel Zeitaufwand mit Behörden, mit Bürokratie, mit irgendwelchen Hürden, die man bewältigen muss. Deswegen sowas wie Video zum Beispiel ist leider bei uns noch so ein bisschen im Hintertreffen. Das bedauern wir auch sehr, aber da sind wir dran. Alle anderen Kanäle, klar, wir machen natürlich Advertising ohne Ende, denn ohne das kriegt man keine Sichtbarkeit. Ne? Gibt einfach zu viele, die ähnlich sind und vor allem auch sehr viele Firmen, die irgendwo im Ausland sitzen und die diese ganzen Hürden nicht nehmen müssen. Wenn ich nur gucke mal nach Amazon USA zum Beispiel, was man da alles sagen darf über die Produkte, ist übrigens auch etwas, was wir jetzt gerade stark anpeilen. Also wir haben eine Firma gerade gegründet in den USA und sind im Moment dabei, die ersten Lieferungen vorzubereiten mit unseren Produkten eben für den US-Markt. Da werden wir jetzt richtig durchstarten.
Ja, das wollen wir gleich noch verstehen. Ich würde vorher gerne noch mal fragen, wie ihr euer Setup so gebaut habt, wenn jetzt auch so Sachen wie Advertising so wahnsinnig wichtig sind und ihr von der Größe wahrscheinlich irgendwie so an der Schwelle seid zwischen man macht es in-house oder es hat so eine Größe und Komplexität, wo man es dann doch an externe Partner gibt. Wie habt ihr das für euch organisiert?
Also das Einzige, was wir extern vergeben, ist halt, wir haben dieses 360-Grad-Programm bei Amazon. Das heißt, wir haben einen Berater, Betreuer sozusagen, der mit uns natürlich strategisch auch bestimmte Dinge durchgeht und uns natürlich auch Auswertungen gibt und so weiter und uns unterstützt in den strategischen Überlegungen für die Art der Werbung, die wir machen. Aber ansonsten läuft die Werbung selbst komplett über uns selber. Ne? Ich habe ja den Background des Kreativlebens und kenne mich da gut aus. Wir haben inzwischen ein Marketing-Team von 8 Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich um die Bewerbung unserer Produkte auf allen Kanälen eben zu kümmern, die entsprechenden Daten zu machen, die Shops zu pflegen, die Backends zu bearbeiten. Dann sind noch 3 Leute im Kundenservice, die ihm auch noch telefonische Bestellungen annehmen, die Reklamationen bearbeiten oder Fragen beantworten. wo auch inzwischen sehr viel an das QS-Team zum Beispiel geht. Das sind auch nochmal wieder 4 Leute, die bei uns, die in der Qualitätssicherung arbeiten, die jetzt auch für die Shop-Kunden, also für den Endkunden schon Fragen beantworten oder irgendwelche Unterlagen zusammenstellen. Also das ist schon eine recht große Struktur jetzt geworden, das kann man sagen. Und lustigerweise ist ja auch so, ich hatte ja eben erzählt, nur etwa 10% unseres Gesamtgeschäfts sind der E-Commerce und 90% ist der klassische Handel. Trotzdem sind von den 30 Leuten, die bei uns arbeiten, fast alle irgendwie mit dem E-Commerce haben die zu tun. Also das ist unheimlich aufwendig alles. Da sind natürlich auch Menschen dabei, die im Lager arbeiten und die wahrscheinlich nicht so teuer sind sozusagen wie jemand, der als Sales Manager unterwegs ist im Handelsgeschäft. Aber es ist trotzdem erstaunlich eigentlich, wie viel Aufwand es bedeutet, wenn man so auf verschiedenen Shop-Plattformen unterwegs ist und viele Produkte hat, also einen riesen Range an Produkten hat und auch neue dann wieder aufnehmen möchte. Da wird ein Aufwand betrieben, das hätte ich mir damals auch so nicht träumen lassen, muss ich sagen.
Ja, wenn jetzt das 90% ist noch klassischer Handel und 10% E-Commerce, dann beinhaltet das alte Familienhandelsunternehmen, weil für Golden Peanut ist der Share ja wahrscheinlich genau andersrum.
Wie meinst du, ist genau andersrum?
Für Golden Peanuts hätte ich vermutet, ist der E-Commerce-Share nicht bei 10%, sondern eher bei 90%.
Golden Peanut ist ja rein genau. Im Moment E-Commerce, ganz genau. Aber für das gesamte Unternehmen. Nee, lustigerweise ist es halt nur so, wir trennen das ja schon ein bisschen auf, dass wir sagen, also wir haben natürlich Angestellte, die arbeiten nur für Golden Peanut, weil sie zum Beispiel in der Kommissionierung arbeiten oder in der Abfüllung bei uns. Ne, das ist halt rein nur für das. Dann gibt es Mitarbeiter, die sind nur für das Handelsgeschäft zuständig. Aber die meisten davon haben auch Tätigkeiten irgendwo im E-Commerce, ne, weil da so wahnsinnig viele Dinge auch benötigt werden, um die Produkte so zu vermarkten. Wir sind lange weg von der Zeit, wo man einfach ein Produkt ins Internet einstellt oder in irgendein Shop-System einstellt, wie Amazon oder eBay und dann erwartet, dass sich das verkauft. Ne? Also das gibt's nicht mehr. Also das ist ein harter Kampf geworden. Man muss wirklich täglich sich das Ranking anschauen und muss täglich irgendetwas dafür tun, was passiert, was machen die anderen, welche Keywords werden plötzlich gesucht oder plötzlich nicht mehr gesucht. Der Endverbraucher lässt sich so schnell durch irgendwelche Ereignisse beeinflussen, dass man das permanent im Auge behalten muss.
Wie habt ihr denn bei euch das ganze Thema Logistik organisiert? Ihr macht nun so viel selber mit eigener Produktion, eigenen Lagern. Nutzt ihr dann trotzdem so das ganz klassische FBA-Modell, um mit Logistik möglichst wenig zu tun zu haben? Oder ist das was ihr auch in der Organisation habt, selber zu versenden?
Machen wir tatsächlich auch selbst. Wir haben waren also mit die Ersten, die den Prime im Eigenversand eben auch genutzt haben. Also wir haben ganz früher mal FBA gemacht, haben aber festgestellt, ist leider nicht lukrativ. Also wir haben da große Verluste gefahren, da einfach die Gebühren im Lebensmittelbereich einfach viel zu hoch sind. Also es ist auch so schon mit den 15%, die Amazon ja nimmt an Gebühren im Lebensmittelbereich, auch schon wirklich hart, weil so eine Marge kriegt man eben in der Lebensmittelbranche nicht. Ne? Wir können froh sein, wenn wir mit 4-5% irgendwie rauskommen. Das ist eigentlich normal heutzutage. Sodass wir gesagt haben, nee, FBA, das muss weg, das schaffen wir so nicht, wir machen das selbst. Und wir haben deswegen seit 2010 eigentlich, haben wir ja unsere eigene Lieferstruktur, wir haben unser Lager und es ist auch das Praktischste für uns, wenn die Produktionen gehen quasi einfach durchs Tor in den nächsten Raum und können da kommissioniert werden und dann wird es da direkt abgeholt. Also das ist eigentlich der schnellste Weg und auch der kostengünstigste Weg für uns, da wir das Personal sowieso haben dafür. Insofern kommt für uns FBA in Europa nicht mehr in Frage. Da fahren wir so sehr gut. Für die USA werden wir uns natürlich definitiv auf FBA konzentrieren. Aber da gibt es auch andere Margen. Ne? Also Deutschland ist nicht zu vergleichen eben mit anderen europäischen Ländern und nicht mit USA, was bei den Lebensmittelpreisen bezahlt wird.
Ja, bevor wir auf die USA kommen, lass uns nochmal auf ausländische Märkte in Europa zu sprechen kommen. Welche Märkte deckt ihr denn da ab? Weil mein Gefühl ist, mit euren Produkten ist es jetzt auch weniger einfach, zum Beispiel Pan-EU zu machen und in andere Länder zu versenden, als es das vielleicht in anderen Produktkategorien ist, weil es dann doch für einzelne Länder wieder unterschiedliche Anforderungen gibt, wie Lebensmittel ausgezeichnet sein müssen, was auf die Produktverpackung drauf gehört und so weiter. Also wie präsent seid ihr denn über Deutschland hinaus?
Das ist tatsächlich ein ganz heikles Thema. Also wir verkaufen natürlich über den deutschen Amazon-Shop oder auch über unseren eigenen Shop, verkaufen wir auch in andere Länder. Also da gibt es natürlich alle möglichen Lieferadressen und ich würde mal sagen, so ein Anteil von 25% ungefähr geht ins Ausland. Wir haben auch viele, viele deutsche Kunden, die sich Produkte zum Beispiel an ihren Urlaubsort irgendwie schicken lassen. Auch das gibt es hin und wieder. Kann ich jetzt so genau in Zahlen auch nicht zusammenfassen, aber auf jeden Fall der ausländische Markt, der ist schon da. Wir sind natürlich auch präsent mit den Produkten auf den ausländischen Marktplätzen. Und da wiederum ist es, was du angesprochen hast, wegen Regularien und Anforderungen extrem schwierig. Also da ist im Moment so ein Hype entstanden, dass egal welches Produkt man da drauf stellt, ne, sofort so eine Konformitätsgeschichte kommt von Amazon. Achtung, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. So gut, wir haben jetzt nicht so das große Problem, von unserer Seite die Rechtmäßigkeit zu beweisen. Wir sind IFS-zertifiziert, wir sind biozertifiziert, wir haben noch weitere Zertifikate im Bereich Futtermittel. Das können wir immer alles hochladen und können das zur Verfügung stellen. Aber witzigerweise wird das meistens abgelehnt, weil bei Amazon eben auch irgendwelche Mitarbeiter irgendwo sitzen, die das wahrscheinlich in Google-Übersetzer hauen und überhaupt nicht wissen, was sie da machen. Deswegen viele, viele Produkte sind im Moment auf den ausländischen Marktplätzen nicht online, weil sie angeblich nicht den Konformitätsanforderungen entsprechen, was aber gar nicht der Fall ist. Wir haben uns von dem Thema jetzt so ein kleines bisschen distanziert, weil es ist einfach auch müßig. Da kann uns der Betreuer nicht helfen. Das sind die Untiefen von Amazon. Das ist wahrscheinlich das Problem, wenn ein Unternehmen so groß wird, dass es eigentlich nicht mehr durch Menschen gehandelt wird.
Aber USA, den Schritt geht ihr jetzt, um da ja einfach nochmal einen Riesenmarkt zu erschließen, der, glaube ich, jetzt nicht nur von der Anzahl möglicher Kundinnen und Kunden sehr groß ist, sondern wo es ja auch nochmal eine andere Bedeutung gibt für das ganze Thema gesunde Ernährung, Supplements, alles was dazugehört. Erzähl mal so ein bisschen, wie ihr diese USA-Expansion jetzt angeht. Du hast schon gesagt, ihr habt eine eigene Gesellschaft gegründet. Ich frage deshalb, weil wir das ja häufiger schon in diesem Podcast hatten, Fälle, wo Unternehmer und Unternehmerinnen in die USA gehen wollten. In einigen Fällen hat es ganz gut geklappt, in anderen Fällen war es ein bisschen schwieriger. Erzähl mal, wie euer Ansatz da jetzt ist.
Ja, unser Ansatz ist tatsächlich, mit einer eigenen Entity dort drüben zu starten. Und das hat einfach auch so einen komischen Grund. Wir haben vor Jahren, als wir noch mit FBA gearbeitet haben, hatten wir natürlich auch den UK-Marktplatz. Dann kam irgendwann der Brexit und wir wurden aufgefordert, eine UK-Steuernummer zu hinterlegen. Dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Für die 5 Aufträge, die wir da haben im Monat, wollen wir keine UK-Steuernummer haben und einen Steuerberater konsultieren. Deswegen haben wir dann aus unserem eigenen Ermessen heraus diesen UK-Shop geschlossen. Wir haben uns sozusagen davon abgemeldet. Und der war dann deaktiviert. Also und als wir jetzt die Idee hatten mit USA, haben wir erfahren, es geht nur, man kann nur einen US-Shop bei Amazon aufmachen, wenn alle europäischen Marktplätze aktiv sind. So, und jetzt haben wir UK nicht wieder reaktivieren können, weil das hat sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz gebissen, haben wir 2 Jahre lang wirklich jetzt rumgehüsert mit einer Firma, die uns eine Wettnummer eben besorgen sollte bei den UK-Behörden, die aber gesagt haben, das können wir nur tun, wenn wir die Welcome-Mail von Amazon FBA von euch bekommen, die wir natürlich nicht mehr hatten, weil die war ja aus 2011, die kann auch Amazon nicht mehr besorgen. andersrum kriegen wir sonst keine Wettnummer und wir können den Marktplatz nicht wieder reaktivieren, wenn wir keine Wettnummer eingeben. Also das war etwas, was drehte sich 2 Jahre lang im Kreis und es hat mindestens 5 Mitarbeiter bei uns also die Nerven gekostet, dass wir irgendwann gesagt haben, egal, daneben UK kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wir machen es dann eben mit einer ganz neuen Entity. Und da mein Mann und ich, wir haben Familie in den USA, in Miami und sind sowieso häufig dort, machen auch sonst Handelsgeschäfte dort, haben gesagt, dann gründen wir jetzt da einfach eine Firma und machen es von dort. Das war einfach die beste Lösung für uns und wir würden jetzt quasi die Produkte dann an unsere US-Firma verkaufen und die schickt sie dann zu Amazon FBA und dann versuchen wir es auf dem Wege.
Ja, okay. Aber das gesamte Management macht ihr dann schon von hier aus, also ja, Content, genau. Advertising wird alles aus Deutschland heraus gemacht und ihr benutzt auch die bestehende Marke weiter.
Absolut, ja. Ja, ob wir das mit Golden Peanut machen, ist es fraglich, aber wir werden von unseren Marken natürlich irgendwas mit rübernehmen. Es macht ja einfach auch mehr Sinn, denn wir würden natürlich auch gerne versuchen, unsere Bewertungen auch mitzunehmen, damit man nicht eine so lange Startphase hat, sondern vielleicht gleich die Möglichkeit hat, auch Umsätze zu generieren.
Und hast du das Gefühl, dass es genau die gleichen Produkte sind, die da auch funktionieren werden? Oder gibt es da doch nochmal andere Anforderungen an andere Produkte, in anderer Zusammensetzung, in anderen Verpackungen, weil es irgendwie eine andere Kultur ist?
Das kommt ganz drauf an. Ich meine, wir haben ja sehr viele Kategorien, die wir da abbilden. Also es gibt sicherlich Produkte, die gehen dort gut. Also was auf jeden Fall ein absoluter Hype in den USA ist, ist alles, was in Tablettenform ist. Und da wir mit unserem neuen Mischbetrieb eben auch die Tablettenherstellung leisten können, da kommen jetzt auch gerade mehrere Produkte hier auf den deutschen und auf den europäischen Markt, werden wir das natürlich forcieren. Es gibt sicherlich einen Markt für alles Mögliche, was wir hier machen, auch dort. Das recherchieren wir natürlich individuell. Ne? Also wir werden ganz bestimmt nicht das gesamte Sortiment dort aufmachen. Vielleicht wird es auch Produkte geben, die es dann nur dort gibt und hier nicht. Vielleicht auch aus restriktiven Gründen, weil man das eben in Europa nicht verkaufen darf. Da lassen wir uns das erstmal offen und lassen es ein bisschen auf uns zukommen. Wir starten erstmal mit einem kleinen Sortiment, so 3-4 Produkte, auch im Flohsamenbereich, weil wir da einfach auch die Connections haben. Da haben wir eben auch die Möglichkeit, dass direkt aus dem Ursprung entsprechend was dahin geschickt werden kann und gar nicht erst über Deutschland geht. Das werden wir dann sehen mit der Zeit. Aber der Markt ist auf jeden Fall, wie du schon richtig gesagt hast, der ist einfach viel, viel größer als unserer hier. Und die Amerikaner sind einfach auch offener dafür, verschiedenste Produkte auszuprobieren. Und man darf einfach auch viel, viel mehr sagen darüber. Ne? Das Marketing ist einfacher.
Okay, dann sind wir gespannt, wie euch so der Schritt in die USA gelingt. Das kann natürlich nochmal ein totaler Gamechanger sein, einfach weil der Markt so riesig groß ist. Ich weiß, dass das ganz viele Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts irgendwie umtreibt. Wir kriegen da immer wieder viel Feedback zu. Es ist immer wieder Thema in diesem Podcast. Und wir sind gespannt zu hören, wie das so für euch funktioniert. Vielleicht machen wir auch mal so eine Session, wo wir verschiedene Gäste dieses Podcasts mal so ein bisschen Recap machen lassen. Wir werden das weiter verfolgen und drücken euch die Daumen.
Dankeschön.
Wenn ihr mehr wissen wollt zu Sabine, zu Golden Peanut oder auch zu den anderen Gästen dieses Podcasts, dann findet ihr das wie immer unter amazon.de/podcast. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, gerne liken, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und wir sagen vielen Dank, dass du dabei warst, Sabine.
Dankeschön, Jan. Mich hat's auch gefreut.
Bis bald. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.